RD.
The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela, overwhelming American military power, air, land, and sea was used to launch a spectacular assault.
Und damit Happy New Year und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von America, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und ja, ein frohes neues Jahr, das ja schon mal gut losging. Denn natürlich geht es in unserer ersten Folge im neuen Jahr 2026 um den US-Militäreinsatz in Venezuela, die Gefangennahme von Nicolas Maduro. Aber bevor wir das machen, zunächst nochmal wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal ein gesundes, vor allem auch frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Zeit zwischen den Jahren durchzupusten und ein bisschen zu entspannen. Aber wir dachten, vielleicht würde das neue Jahr auch ein bisschen entspannter losgehen. Aber Pustekuchen, ist dann gleich
los. Was für ein Kuchen war das?
Pustekuchen, sagt man so im Deutschen. Pustekuchen. War wohl nix. Satz mit X.
Blowcake oder wie? Also was?
Was würde man im Englischen sagen?
Im Englischen Penis. No such luck oder shit out of luck, weiß ich nicht.
Also okay. Ja, nee, also die Hoffnung, dass das Jahr 2026 ein bisschen entspannter losgehen würde, die haben sich nicht erfüllt. Im ganz im Gegenteil, wir sind, ja, manche nennen es eine weiteren Drehung in dieser Zeitenwende beziehungsweise eine Epochenveränderung, wird es auch genannt. Ja, wir wollten diesen Angriff, über den ja auch viel berichtet wurde über das Wochenende, noch einmal aufgreifen und die Folgen analysieren und wie wir auch das mitbekommen haben. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was da genau passiert ist. Denn wenn man sich so die Details anschaut, kommt es einem fast vor wie in so einer Homeland-Episode. Wirklich? Oder wie in so einem Hollywood-Film. Mhm. Nur, dass es eben sehr echt war. Also etwas, was seit Monaten vorbereitet worden ist vom CIA, vom Geheimdienst, auch in Venezuela selbst. Und man genau beschattet hat, wie Maduro sich bewegt hat, was er gegessen hat, selbst welche Haustiere er hat, wurde da verkündet. Und man genau einen Plan gemacht hat, wie man ihn beschatten kann. Dann wurde sogar sein Anwesen nachgebaut, damit die Spezialeinheiten, die Army Delta Forces, das üben können, den Zugriff, der da passiert ist. Das ist etwas nicht Ungewöhnliches, das gibt es häufig, dass man auch bei dem Zugriff auf Osama Bin Laden wurde das nachgebaut. Auch wir haben einen Bekannten, der mitten in Indiana daran beteiligt war, ein afghanisches Dorf nachzubauen, wo dann
Die hatten echte Afghaner, Amerikaner als eine Art Schauspieler in diese kleine Dorf, so das so echt zu machen. Insofern, das ist nicht das erste Mal.
Genau, also das US-Militär geht da sehr professionell vor, gerade bei so einem heiklen Manöver, bei einer solchen heiklen Operation. Also das war wirklich minutiös vorbereitet. Ja, und dann ist am späten Freitagabend Ortszeit in der Nacht auf Samstag eben hat Donald Trump, der US-Präsident, diesen Militäreinsatz befohlen, angeordnet. Und es war auch nicht anders als beispielsweise der Zugriff eben auf Osama Bin Laden damals, wo ganz wenige Helikopter nur im Einsatz waren, war das ein wirklich größerer Angriff. 150 Militärflugzeuge aus verschiedenen Stützpunkten in der westlichen Hemisphäre, zu Land, zu See unterwegs, Aufklärer, Drohnen, Hubschrauber und dann eben mit Elitekräften an Bord, die diesen Zugriff gemacht haben. Und dazwischen wurden erstmal die Flugabwehrsysteme ausgeschaltet. Es gab Explosionen eben in der Hauptstadt Caracas von Venezuela. Teilweise wurde auch der Strom abgeschaltet. Das ist auch wirklich, man muss sagen, also zusammengefasst, von einem rein militärischen Standpunkt oder Gesichtspunkt aus gesehen, war das schon eine ziemlich spektakuläre Aktion, das Ganze, und auch sehr präzise ausgeführt. Es war jetzt nicht so verlustfrei, wie es die USA dargestellt haben. Auf amerikanischer Seite gab es keine Verluste, aber auf venezolanischer Seite sagt Venezuela, haben die 80 Menschen ums Leben gekommen dabei. Also das darf man auch nicht vergessen. Aber dann eben, ja, der Sturm des Anwesens und keine 2 Stunden später hat man Maduro und seine Frau festgenommen, der wohl versucht hatte, sich da noch in irgendeinen Safe-Raum zu flüchten und es nicht geschafft hat, im Schlaf. überrascht sozusagen. Und ja, dann hat man ihn auf diese Flotilla, diese Armada von US-Streitkräften vor der Küste Venezuelas gebracht, auf das Kriegsschiff Iwo Jima und von dort nach New York. Und dort sitzt er, kommt heute, wird er dem Haftrichter vorgeführt und ihm wird quasi vorgelesen, was die USA ihm tatsächlich vorwerfen. Und wie gesagt, es gab Menschen, die dabei ums Leben gekommen sind, aber insgesamt haben die USA und bei der Pressekonferenz sowohl der Oberbefehlshaber selbst, also Donald Trump, hat da sehr geprahlt, als auch der oberste Militär, der das nochmal die Details vorgestellt hat. Das war schon ein ziemlich überraschender Angriff für die ganze Welt eigentlich.
Überraschend, aber mehr so schockierend, aber nicht überraschend. Ne? Also ich finde, das sollte der Titel von diesem Podcast sein. Ein Schock, aber keine Überraschung. Also eigentlich sollten wir schon irgendwas geahnt haben. Ne? Also es gab in die letzten paar Monate eine weitere Eskalation mit Venezuela. Also erstmal die Ansammlung von US-Militärschiffen in der Karibik vor der Küste Venezuelas. Darunter der größte Flugzeugträger der Welt, die USS Gerald Ford, eigentlich eine schwimmende Militärbasis, wenn man will. Es gab auch die Attacke gegen die angebliche Drogenkurierboote, also mit mehr als 100 Tote. Also das haben wir auch über die letzten paar Monate gesehen. Es gab diese Dealmaking zwischen Maduro und Trump. Klang mindestens wie, er wollte einen Deal machen. Also weil er hat geahnt, es ist ernsthaft. Ne? Also wenn man sieht, diese ganzen Schiffe vor der Küste, muss man das ernsthaft nehmen. Er hat versucht, auch Trump was zu anbieten. Und es klang wie am Ende, Trump hat gesagt, nee, ich will keinen Deal, ich will dich. Also, und dann haben die sogar die Airspace, also kein Flugzeug mehr erlaubt, das geschlossen. Und dann ist es losgegangen, Freitagabend. Insofern, als ich das gelesen habe auf mein Handy Samstagmorgen, für mich war das doch ein Schock. Irgendwie habe ich gedacht, das wird nicht zu diesem Punkt kommen, weil für mich war das gefühlt, also nicht notwendig. Weißt du, es war keine Frage von Selbstverteidigung. Es hat nicht eskaliert zu einem Punkt, wo, na, es ist nicht eine Frage von Öl, in meiner Sicht, in die Sinne von, wir haben noch Öl, also warum sollen wir da reingehen? Es war
gut, aus Sicht der US-Regierung war es notwendig, sonst hätten sie es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber es ist tatsächlich auch, wie du sagst, immer wieder schockierend, wenn dann etwas, was sich zwar zusammenbraut, aber dann tatsächlich doch in die Tat umgesetzt wird. Ein bisschen habe ich mich daran erinnert gefühlt, beispielsweise an den ersten Golfkrieg Anfang der 90er Jahre, als auch eine große Streitmacht zusammengezogen wurde und man dachte, was wird da passieren, ist das Drohkulisse. Und als es dann soweit war, konnte man eigentlich nicht überrascht sein, weil man dachte, ja klar, warum machen die das monatelang im Vorfeld? Aber man ist dann doch so ein bisschen, okay, this is really happening. Das passiert gerade wirklich. Und ich glaube, in den USA gab es eben auch entsprechende Reaktionen. Und wir wollen so ein bisschen auf diese Reaktion eingehen, aber erst vielleicht nochmal auf die Gründe. Weil du sagst, ja, warum eigentlich? Wieso das Ganze? Wir haben gesehen, wie du sagst, seit Monaten dieser Aufbau von Drohkulisse gegenüber Venezuela. Und ich glaube, der eine naheliegende Grund ist, weil sie es konnten. Ja. Venezuela ist ein sehr schwaches Land, ein Failing State sozusagen und ein sehr korrupter Staat. Man musste ja auch davon ausgehen, wenn man sich das so anguckt, dass man Inside-Informationen hatte. Also da müssen die CIA-Spione ganz gute Arbeit geleistet haben und irgendjemand im inneren Maduro-Zirkel so bestochen haben oder so viel versprochen haben für die Zukunft, dass der ihn oder sie ihn verraten hat, denn anders wäre auch dieser so präzise vorbereitete Schlag so nicht möglich gewesen.
Ja, die hat sogar die Namen von seinen Haustieren, also haben gewusst, wo er war, immer. Auch ist nicht, dass er Maduro nicht das geernt hat. Er hat auch laut der Berichte so in verschiedene Orte geschlafen. Er hat auch gewusst, dass sowas passieren könnte, hat seine Sicherheit so ernst genommen. Aber er hat jemanden getraut.
Jemand muss ihn da verraten haben. Also wir wissen die Details noch nicht so, aber man kann sich das sonst anders nicht vorstellen. Aber gut, das eine ist zu können, ist ja das eine, es zu tun, ist dann das andere. Und Donald Trump hat es von Anfang an als ein Anti-Drogen-Schlag verkauft und hat gesagt, wir müssten das machen, weil wir so viele Drogen in die USA bekommen. Und jedes Boot, das versenkt wird, da rettet 20.000 amerikanische Leben oder so, wo auch immer er diese Zahl her hat.
Besonders war, die USA hat ein Problem mit einem Drug, das Fentanyl heißt. Das habt ihr bestimmt mehrmals schon gehört. Aber Fentanyl ist nicht irgendwas, das kommt eigentlich von Venezuela.
Genau, also, das kommt eher aus Mexiko und die Chemikalien dafür kommen aus China. Also dieser Grund Drogen scheint eher vorgeschoben zu sein.
Wie so häufig. Also es geht dann für Trump, wie er sagte, um Drogen und um Nationalsicherheit. Also er sah dieser Drogenproblem, hat er mindestens erzählt, als eine Frage von Nationalsicherheit und deswegen hat das Recht Selbstverteidigung.
Genau, aber Venezuela ist jetzt kein großer, beim Thema Fentanyl, das du angesprochen hast, spielt Venezuela keine große Rolle. Kokain kommt ein bisschen über Kolumbien rein, aber das meiste geht über die Häfen nach Europa eher als nach Amerika. Also insofern, das ist wirklich ein ziemlich offensichtlich vorgeschobener Grund unserer Meinung nach und es ist auch ja ein bisschen doppeldeutig, wenn man sieht, dass Donald Trump gerade noch im vergangenen Jahr den ehemaligen Präsidenten von Honduras begnadigt hat, der in den USA wegen Drogenschmuggels, weil er Honduras zu einem Drogenstaat gemacht haben soll, verknackt war und verurteilt war und im Gefängnis saß. Und den hat er begnadigt.
Ja, deswegen ist dieser Drogengrund
ja, wie passt das zusammen?
Leer, kann man das sagen? Also empty.
Es klingt ein bisschen hollow. Vorgeschoben, würde man im Deutschen sagen.
Aber ein Grund, eine Alternative, das wir schon von Trump gehört haben, also auch letztes Jahr in der Wahlkampagnezeit, war Öl. Und wie wir wissen, Venezuela ist die größte Ressource von Öl, hat die größte Ölfelder mindestens in die Welt. Also ist nicht
die bekannten größte, zumindest.
Genau, nicht die größte Produzent. Und der Grund dafür ist teilweise, dass die nicht die Infrastruktur haben. Also die USA war sehr präsent in Venezuela, ist noch. Es gibt immer noch einen Ölkonzern, der noch Chevron, da ist. Aber war viel mehr präsent, bis der ehemalige Präsident Chavez, Hugo Chavez, hat die ganze Ölgeschäft nationalisiert.
Verstaatlicht, ja.
Man hört ständig von Trump, dass Venezuela hat das von uns geklaut. Also ein Wort, das er ständig benutzt und will. Wie er so häufig gesagt hat, also die USA sieht aus wie, die sind schwach in die Augen der Welt und er will diese Image, diese Vision von Stärke zeigen und sagt so häufig als er Kandidat gegen Biden war, dass also die Welt respektiert uns nicht mehr. Die denken, dass wir schwach sind, wir müssen unsere Stärke zeigen. Insofern für Trump, das ist eine Art der Stärke von den USA zu zeigen, wie du sagtest, weil wir können. Und hat er dann auch innerhalb dieser Pressekonferenz das auch erzählt, also wie toll das passiert ist, wie wir haben die talentierteste Militär der Welt und nur wir können das machen und hat das US-Militär gelobt, hat viel davon gesprochen. Immer benutzt er Superlative, also Worte wie the biggest, the best und so weiter.
Die größte US-Militäroperation seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja, aber gut, ich meine, das muss man schon, wie ich eingangs sagte, also von einem rein militärischen, operativen Gesichtspunkt war das schon beeindruckend, mit welcher Breite auch die USA, also wie gesagt, allein vom Abstellen des Stroms, um in dem Schatten der Dunkelheit da die Helikopter auf gerade mal 30 Meter Höhe sind sie, also wirklich wie in so einem Top Gun-Film da rein. Ja, aber dass da eben die wirtschaftlichen Interessen und das Öl ein großer Motivator für diese ganze Aktion waren, da macht Trump auch keinen Hehl draus.
Ja, aber ist es, ich frage mich, wie gesagt, dass ich so schockiert war, ist das wirklich notwendig? Ist es eine, haben wir nicht genug Öl? Brauchen wir das? Oder ist es eine Frage von, ne, also wie wir gesagt haben, im November gab es Gouverneurwahl in New Jersey, in Virginia und das große Thema war Bezahlbarkeit, Affordability. Also ist das eine Art für Trump, also diese Botschaft ist gut rübergekommen, er will Preise senken, vielleicht, also wie man vielleicht weiß, Amerikaner sind viel mehr abhängig an ihren Autos, will er die Preise von Benzin senken? Ist das eine Art, wo er dann sagen kann, guck mal, was ich gemacht habe für euch, das ist mehr bezahlbar? Oder also ist das eine Frage von einer geostrategischen Thema? Ist er will, ne, so viel von die Öl von Venezuela, es geht nach Iran, es geht nach China. Also
das meiste geht nach China, in der Tat. Ja.
Und will er das dann halten? Will er das also interrupten, wie sagt man, also unterbrechen?
Unterbrechen das, oder also, dass China da kein Öl mehr bekommt. Venezuela war für China oder ist für China bislang gewesen ein wichtiger Partner in der Region oder umgekehrt. China war wichtig auch für Venezuela, Russland auch, entsprechend auch die scharfe Verurteilung aus den beiden Ländern dieses Vorgehens. Ja, also das wäre ein Gedanke. Gleichzeitig habe ich auch das große Fragezeichen, ob amerikanische Unternehmen jetzt wirklich da so einsteigen wollen, auch überhaupt in ein so unsicheres Umfeld in Venezuela? Also ja, klar, wenn da alles sicher wäre und so, dann wäre das ja natürlich ein gefundenes Fressen, da wieder an die großen Reserven, die Venezuela hat, Ölreserven ranzukommen. Aber welche US-Firma will da jetzt Milliarden eventuell investieren?
Das ist, also Politico hat auch einen Artikel dazu geschrieben, dass es ist ziemlich leise unter die Ölkonzerne in den USA. Also
da wird gerade nicht so gejubelt.
Wer würde in diese Stelle, wenn ein Trump hat auch gesagt, dass es ist die Ölkonzerne, die würden Milliarden investieren, da die Infrastruktur in Venezuela also wieder auszubauen. Und also man macht so eine Investierung, wenn es ziemlich sicher ist und klar ist, dass man würde ein Return an dieses Investment, also das wird man das Geld zurückbekommen und mehr. Und in dieser Situation, wenn man weiß noch nicht, also die Vizepräsidentin von Maduro ist jetzt offiziell die neue Präsidentin.
Die Interimspräsidentin.
Die Interim mindestens, zumindest, genau. Ja. Aber wer weiß, wir haben auch die Gegner, die Opposition, und die sagen, hey, wir haben tatsächlich die letzte Wahl gewonnen, ob die dann eine Rolle spielen. Und wenn das so ist, würden die dann zusammen mit Trump arbeiten wollen? Also Trump hat mindestens in einer Pressekonferenz gesagt, dass die neue Präsidentin hat schon angekündigt, dass die arbeitet zusammen gerne mit den USA und dass die können also zusammenarbeiten in Tandem. Also wobei sie hat in einer Adresse im Fernsehen gesagt, dass wir sind Venezuela und wir würden nie wieder Sklaven zu einem anderen Land sein. Insofern, das klingt wie alles anders als gern zusammen mit Trump arbeiten, besonders wenn Maduro so festgenommen war und sie war sein Partner. Also insofern, es gibt viele Fragezeichen über, also wie Trump gesagt hat, we will run Venezuela. Also was bedeutet das? Bedeutet das, sie wird eine Partnerin sein und eigentlich Trump wird sie unterstützen und so und andersrum? Oder es gibt Boots on the ground, dass die Militär geht rein, so wie in Irak, in Afghanistan. Oder wird es mehr so eine Präsenz sein? Und wie wird das denn aussehen? In der Pressekonferenz hat gesagt, ja, die Leute hinter mir, die würden das machen. Also wobei man hat Marco Rubios Gesicht gesehen, er ist der Außenminister, wo man hat eine ganz kurze Flicker von Panik in seine Auge. Und er hat dann auch, wenn er die Frage geantwortet hat, hat was anderes erzählt. Mehr so ein Coercion, also eine Zusammenarbeit durch eine neue Regierung, das venezuelanisch ist. Also
es gibt auf jeden Fall eine Menge Fragezeichen, wie sich die USA das jetzt vorstellen. Denn der Enthauptungsschlag alleine, den Kopf der Regierung festzusetzen und nach New York zu bringen und dort anzuklagen und zu verurteilen, das ist das eine. Aber das ganze System Maduro ist ja nach wie vor jetzt in place. Denn die neue Interimspräsidentin Delcy Rodriguez war ja ein fester Bestandteil dieses Systems. Ihr Bruder auch. Und diese ganze Clique, wenn man so will, aus Militärs und Elite da, die das Land im Griff hatten und davon auch profitiert haben. Da ist wieder die Frage, wer von denen war der Verräter oder die Verräterin? Wer hat da vielleicht im Hintergrund einen Deal schon mit den Amerikanern gemacht, um dann das jetzt so zu ermöglichen? Einerseits
jetzt wie Homeland. Also
ja, es ist spannend. Also auf jeden Fall dieser O-Ton, hören wir mal nochmal kurz rein, wie Donald Trump das bei der Pressekonferenz gesagt hat. So geht es, glaube ich, nicht.
So we are going to run the country. We want peace, liberty and justice for the great people of Venezuela.
Ja, we will run this country. Ich glaube, dass sie sich einfach hinlegen und alles machen, was die USA wollen. Kann ich mir schwer vorstellen. Gleichzeitig hat Trump ja auch schon damit gedroht am Wochenende, sollte Delcy Rodriguez nicht mitmachen, so wie sich die USA das vorstellen, könnte es ihr noch schlimmer gehen wie Maduro. Also da ist eine Menge Drohkulisse auf jeden Fall dabei.
Sie ist wirklich zwischen einem Stein und einem harten Ort.
Genau, between a rock and a hard place. Sie ist in der Zwickmühle, wenn man so will. Gleichzeitig bauen die USA weiter den Druck auf, denn diese ganze Flotte von US-Streitkräften, die wie so eine Art Belagerungsring vor der Küste Venezuelas aufgebaut worden sind in den vergangenen Monaten, die bleiben da auch erstmal. Und wir haben ja gesehen, auch die Festnahme oder beziehungsweise Beschlagnahmung von venezolanischen Öltankern, das passierte auch alles in der Vergangenheit. Das werden sich die USA vielleicht auch vornehmen, weiterhin zu umzusetzen. Es ist auf jeden Fall ein großes Fragezeichen, denn solange keine Truppen auf dem Boden sind, keine amerikanischen Soldaten, die das quasi überwachen und umsetzen, so wie wir es eben auch im Irak oder in Afghanistan erlebt haben, wo es dann aber eben auch eben nicht funktioniert hat,
oder,
wie wir gesehen haben.
Ja, wir haben schon ein Beispiel für, wie das passieren könnte oder wie das weitergehen könnte mit Manuel Noriega in Panama in 1989. Da haben wir eine vielleicht 1:1 Beispiel von, wie das dann weitergehen könnte.
Ja, nicht ganz, denn die Invasion 1989 unter Präsident George Herbert Walker Bush, also Bush dem Älteren, das war nicht so ein chirurgischer Eingriff wie dieser jetzt, sondern das war eine Invasion mit über 27.000 US-Truppen und es war auch nicht so rein und raus, sondern Noriega hatte sich dann in der Vatikanbotschaft verschanzt mehrere Tage lang und musste dann da quasi überredet werden, die wieder zu verlassen und wurde dann verurteilt und dann auch in die USA gebracht. Das ist die Parallele.
Ja. Nicht überredet, aber blasted raus mit Musik von Heavy Metal,
man hat
Musik mit Black Sabbath und Guns N' Roses. Das ist ein Detail von dieser Geschichte, das ich immer lustig finde. Aber ja, also nach 10 Tagen von dieser lauten Rockmusik hat er gesagt, okay, fine, ich gebe auf.
Genau. Also insofern ist es einerseits eine Parallele, dass man da den Regierungschef oder den Machthaber gestürzt hat und gleichzeitig ist es eben nicht das Gleiche. Auch damals wurde diese Aktion verurteilt, international, aber da ist nichts passiert. Die USA, vielleicht wäre das auch noch im Zuge der ganzen Kaltkrieg-Logik, hat man gesagt, naja gut, das ist halt in den USA. Aber auch da wieder eine Parallele. Ein kleines, relativ wehrloses Land, das man halt relativ schnell einnehmen konnte. Aber was mich zu dem Gedanken bringt, dass natürlich so schockierend, wie du anfangs sagtest, diese Operation einerseits und völkerrechtlich ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass das ein Völkerrechtsbruch war, den Staatschef, egal ob der jetzt als Diktator oder unter illegitimen Mitteln an die Macht gekommen ist oder nicht, sondern den Staatschef einfach zu, man könnte auch sagen, kidnappen, entführen, aber zumindest gefangen nehmen, das steht eigentlich unter Völkerrechtlern außer Frage. Aber gleichzeitig haben die USA auch eine Geschichte von Einmischung in Mittel- und Südamerika. Mhm. Also die CIA hat den Sturz von Präsident Allende in Chile vorangetrieben und dann kam die Diktatur von Pinochet oder auch die Invasion der Schweinebucht in Kuba, als man versucht hat, Fidel Castro zu stürzen, was dann nicht funktioniert hat. Oder eben der Sturz von Noriega in Panama. Also insofern, die USA sind schon häufig in ihrer Hemisphäre, in der westlichen Hemisphäre, wie sie es sagen, aktiv geworden. Und da findet sich jetzt Trump in einer gewissen Tradition. Und das ist jetzt nicht uniquely Trump, wenn man so will.
Aber diese Konzentration auf, wie du sagtest, ihre Hemisphäre, also ist irgendwas, das wir schon gesehen haben in die NSS, die Nationalsicherheitsstrategie. Und das ist irgendwas, wo eigentlich putinistisch, also Philosophie, dass man reagiert in seinen, also wir würden sagen, in one's backyard, also in seinem
Hinterhof, ja.
Hinterhof. Und das, so gesehen, gehört dann der Macht der USA, mindestens in dieser Hemisphäre. Und das, wie du sagtest, also ein Grund, also Maduro festzunehmen, ist vielleicht, weil er kann, wie du sagtest. Also ein bisschen zu zeigen, hey, wir können das, also hier ist unser Militär, wir haben der Macht, wir haben der Militär Macht, wir können das einfach, weil wir wollen das machen. Und eine Warnung zu anderen Ländern, wir haben schon gehört, dass innerhalb dieser Pressekonferenz am Wochenende, eine Journalist hat über Kuba gefragt und Marco Rubio, der Außenminister, der auch Kubaner-Amerikaner ist, der war sehr gegen Obamas Normalisierung mit der Beziehung mit Kuba in seiner Zeit. Er hat gesagt, ja, also das ist auch ein Failed State, also nichts funktioniert da, der Wirtschaft funktioniert, das ist auch irgendwas, wo wir würden überlegen. Also das ist auf jeden Fall eine Warnung, ein Zeichen und ja, dass wir können reinkommen und nehmen, was wir wollen.
Es ist in gewisser Weise aber auch eine amerikanische Tradition, denn wenn wir sagen, gut, Drogen waren nicht der wirkliche Grund, Öl ist ein Mitgrund, aber letztlich auch nicht der Hauptgrund, weil es auch sehr unsicher ist und gleichzeitig nicht nur um die Energie da geht. Meiner Meinung nach wirklich der Hauptgrund für diese Aktion, diese Militäroperation, ist das, was genannt wurde als die Donroe-Doktrin. Also Anlehnung an etwas, was die USA im Prinzip seit fast 200 Jahren so gemacht haben, als Präsident Monroe im frühen 19. Jahrhundert die Doktrin ausgegeben hat, ihr, liebe Europäer und ehemaligen Kolonialisten, haltet euch hier aus unserem Einflussgebiet raus. Dafür machen wir auch nichts overseas. Also das ist unser, wie du sagst, Hinterhof. Und das wurde dann in Anlehnung an die Monroe-Doktrin von Donald Trump, von amerikanischen Medien dann als die Donroe-Doktrin eben so gesehen. Diese Abkehr von der regelbasierten Weltordnung, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut haben, hin wieder zu einer, das ist unser Hinterhof, unser Beritt, die Leute, die uns nicht passen, ob jetzt eine Regierung in Kuba oder ein Maduro in Venezuela oder eben woanders, da können wir quasi schalten und walten, wie wir möchten, weil wir es A können und weil wir es wollen. Und das ist auch eine Warnung eben auch an andere, an China oder eben an Russland. Wie gesagt, zwei enge Partner von Venezuela eigentlich, Finger weg aus der Region. Und es gilt dann wieder das Recht des Stärkeren. Und das ist das, was, glaube ich, die große Lesart aus diesem, ja, aus dieser Aktion eben auch ist. Wir hatten eben diese neue nationale Sicherheitsstrategie, die Ende vergangenen Jahres rausgegeben wurde, haben wir eine Folge auch zugemacht. Die schreibt es auch explizit so vor im Prinzip, dass man sagt, hier, wir wollen hier die Stärke, die wir haben, eben auch einsetzen. Und die Umkehr Lesart daraus ist dann, und den anderen Rest der Welt, da können sich dann andere im Prinzip, oder zumindest ist das jetzt die Befürchtung, denn können sich dann andere da das Recht des Stärkeren nehmen und dann eben schalten und walten, wie sie können. Das ist zumindest die große Frage, was bedeutet das, was wird in Moskau oder in Peking jetzt von diesem Vorgehen abgeleitet?
Ja, diese Monroe-Doktrin war auch, Trump hat es selbst genannt, ein Big Deal. Und schade, wir haben das vergessen. Und jetzt ist es zurück in die Donroe-Doktrin, wie du sagtest. Also, aber seit der Zweite Weltkrieg, die USA und seine Alliierte und Partners haben eine Rules-Based, also eine internationale Ordnung zusammengestellt. Also,
ja, regelbasiert,
genau, Konflikte zu vermeiden. Und unter das, also würde man nie ein anderes Land mit einer legitimen Regierung attackieren. Und jetzt haben wir vielleicht gesehen die Ende von diesem Agreement, diese Weltordnung. Also, und das geht mehr in die Richtung von Russland und China. Und nimm, was man will. Also wir haben schon gesehen, vor 4 Jahren ist jetzt Putin reingegangen in Ukraine, weil er sagt, das gehört uns. Er benutzt genau die gleiche Argumente, nicht Drogen, aber also Nationalsicherheit, und das gehört uns. Ein bisschen wie Trump hat gesagt, diese Öl gehört uns, es war geklaut. Diese Recht auf irgendwas zu nehmen, das man will, nur weil man die Größere, der Stärkere ist.
Und das macht denn die Reaktion in Europa, in Deutschland auch so interessant, weil das für Europa eine schwierige Lage jetzt ist. Man ist da versucht, den Spagat jetzt zu überbrücken, denn einerseits wollen die Europäer, die haben jetzt am Wochenende auch eine gemeinsame Erklärung rausgegeben, aber die ist sehr allgemeinplatzig. Also da sind so Sachen drin, natürlich muss Venezuela selbst bestimmen können und man muss Ruhe bewahren und nicht weiter eskalieren und so. Ja, aber das könnte man zu allem im Prinzip sagen. Es gibt zumindest keine offizielle scharfe Verurteilung des Vorgehens der USA in Venezuela. Und einerseits habe ich den Eindruck, will man Donald Trump nicht verprellen, weil man ihn in der NATO braucht. Die Verhandlungen zur Zukunft der Ukraine laufen gerade, sind an einem heiklen Punkt. Da will man die USA auch nicht verlieren. Gleichzeitig sind die Reaktionen in Südamerika selber ja auch sehr gemischt. Also es gibt einige Staatschefs eher der rechten Regierung, die sagen, gut, dass dieser Diktator, dem man keine Tränen nachweinen muss, jetzt weg ist. Und gleichzeitig sind andere Länder sehr kritisch dem gegenüber. Und da will Europa, die ja gerade dabei sind, dieses Mercosur-Handelsabkommen mit Südamerika abzuschließen, jetzt auch nicht irgendwelches Öl in welche Richtung auch gießen. Also insofern ist es schwierig. Und gleichzeitig, wenn man sagt, okay, gilt das Völkerrecht jetzt in dem Fall nicht auch hier, muss man das nicht eigentlich genauso verurteilen wie, und das ist die Kritik, die dann jetzt auch innerhalb von Europa aufkommt, und auch innerhalb der Bundesregierung ist man da sich nicht so einig. Das bin ich mal gespannt, wie das diese Woche dann noch besprochen wird, dass man sagt, okay, mit welchem Recht verurteilt man das, was hier in der Ukraine passiert, Russland gegenüber, und jetzt das. Ganz auch wenn man es nicht vergleichen kann, glaube ich. Aber
also ich sehe das genauso. Also ich finde Europas Reaktion oder keine Reaktion als merkwürdig, ehrlich gesagt. Ich verstehe das, man will nicht, wir sagen, poke the bear. Also
man will da nicht das Boot schaukeln.
Ja, also haben Angst vor Trump, was kommt zunächst, welche Drohungen kommen, wenn man ihn kritisiert. Man will ihm nicht provozieren. Andererseits, also wofür steht Europa, wenn nicht international Recht? Wenn, also wir sehen jetzt gerade, also die Prime Ministerin von Dänemark, die also gute Grund hat, ängstlich zu sein. Also wir haben gesehen, dass sie hat auch gesagt, hat eine Statement gegeben und dass die USA selbstverständlich soll nicht nach Grönland gehen, soll es nicht wegnehmen, das gehört zu Dänemark. Und dann hat sie auch der Grund dafür als internationales Recht und Ordnung gegeben. Aber wenn man das nicht verteidigen will in dieser Situation, in der Situation von Venezuela, dann kann man das tatsächlich benutzen, dann, wenn in einer anderen Situation. Ich finde, das muss. Also das geht ganz klar, dass man muss auf beide Seiten dafür stehen und nicht nur, wenn es passt. Also obwohl ich verstehe, das ist eine ne, delikat, fragile Situation ist und niemand will ihn provozieren, aber andersrum.
Nee, ja, denn das ist natürlich tatsächlich jetzt die große Frage, die man sich hier auch jetzt stellt. Also Kuba ist das eine, wo auch Marco Rubio gesagt hatte, die sollten sich jetzt Sorgen machen in der Regierung in Havanna. Aber eben die Frage Grönland, die Trump ja erneut wieder bestätigt hat, dass er das haben will letztlich und auch ja kurz vor dem Jahreswechsel einen Sondergesandten nominiert hat, der sich darum kümmern soll, Grönland irgendwie den USA zuzuschlagen.
Ja, wir können auch sagen, wir haben persönliche dänische Diplomatenfreunde und das ist das Thema wirklich, das alle beschäftigt jetzt. Also
naja, und dann hat es diesen Post gegeben von der Frau von Stephen Miller, dem Homeland Security Advisor von Trump, einer der schärfsten Falken auch in der Regierung.
Katie Miller heißt sie, hat auf X gepostet eine wie sagt man?
Eine Landkarte von Grönland.
Genau, mit einer amerikanischen Flagge. Also sah aus wie ein Geschenk, alles zusammengepackt in eine amerikanische Flagge.
Und darunter stand Soon.
Soon, bald. Also in diesem Sinne, ja, soll man auch sehr nervös sein, wenn man sieht, und ich glaube, das will Trump auch. Also, und das hat Rubio, der Außenminister, gesagt innerhalb dieser Pressekonferenz. Das ist ein Präsident, sagt er, der spielt nicht. Er sagt, was er tut. Er sagt, was er meint, was er sagt. Und das haben wir schon mehrmals über die letzten 5 Jahre innerhalb dieser Podcasts gesagt, dass man muss Trump am Wort nehmen. Also es kommt viel Quatsch raus oder viel, wo wir schüttern unsere Köpfe und sagen, das meint er nicht, oder seine Unterstützer sagen, ach, sagt er nur. Aber man muss ihm wirklich wortlich nehmen und ernsthaft nehmen. Also insofern, aber die Frage für mich ist, und was ich auch versuche zu verstehen, ist die Legalität von was gerade passiert ist. Also normalerweise in die USA ein Act of War, wenn man einen Krieg anfangen will, dann muss der Präsident durch der Kongress gehen. Das steht in unserer Verfassung so. Und man könnte das jetzt sehen. Also wenn man
die Demokraten im Kongress werfen ihm das ja auch vor, dass das illegal war.
Also wenn man reingeht mit dem Militär und holt der Präsident von einem anderen Land raus, also das kann gut gesehen sein als ein Act of War. Tatsächlich.
Also, ja, aber die Regierung Trump, also der Außenminister Rubio, hat es ja gar nicht als das verkauft, sondern er sagt, das war gar keine Militäroperation in dem Sinne, sondern das war eine Strafverfolgungsaktion. Ja. Dass man einen Angeklagten quasi, der sich dem Zugriff der US-Justiz verweigert hat, deswegen waren auch Justizministeriumsbeamte mit dabei involviert bei dieser Aktion, und man hat das US-Militär quasi nur zur Unterstützung dabei gehabt. Also im Prinzip, als wäre es ein Polizeieinsatz gewesen. Ja. Und da brauchte man halt ein bisschen Militär, weil nur die können das so, ein paar Special Forces von der Delta Unit, und deswegen haben wir da gar keine Pflicht gehabt, das irgendwie anzukündigen, und wir haben es dann, außerdem hätte es die Operation gefährdet können, weil der Kongress, sagte Trump dann auch, da gibt es immer Lecks und da rieseln Informationen auch raus, und man musste das ja auch, ursprünglich sollte die ganze Operation auch vor Silvester stattfinden, dann war das Wetter nicht ideal, hat man noch ein paar Tage gewartet, und wegen dieser ganzen Unsicherheit oder der Flexibilität des ganzen Einsatzes konnte man nicht ständig den Kongress auf dem Laufenden halten. So wird das dann argumentiert, finde ich auch ein bisschen kurios, also den Staatschef, den Regierungschef eines souveränen Landes quasi sich zu krallen und zu sagen, naja, das war einfach nur eine Strafverfolgungsaktion und jetzt wird er eben vor Gericht gestellt und jetzt läuft das in seinen geregelten Lauf.
Das ist wirklich, also die klare Frage ist, was ist das für ein Beispiel? Wie sehen andere Länder das? Wir reden von der Reaktion von Russland, von China. Beide haben gesagt, na, das geht nicht. Die haben beide das kritisiert. Andererseits, hey, also wenn die USA macht das in ihrer Hemisphäre, in ihrer Sphäre von Einfluss, dann dürfen wir das auch machen. Also so, man könnte sagen, hey, Putin macht das schon. Ne? So, ja. Hat das schon mehrmals gemacht in seinem Hinterhof und jetzt besonders in der Ukraine. Alle haben ein bisschen Angst vor, was passieren könnte, wenn China das in Taiwan macht zum Beispiel.
Wo ja gerade ein großes Militärmanöver auf hoher See rund um Taiwan stattgefunden hat zum Jahreswechsel.
Also Angst haben ist ein Understatement. Aber also wenn man sieht, wie das passieren könnte und warum nicht? Hey, die haben das gemacht, das hat gut geklappt, also alles läuft, also mal sehen, wie es weiterläuft. Aber man könnte das als Beispiel sehen. Insofern, das ist für mich auch die große Problematik. Ich weiß, dass wir haben schon diskutiert, die US in Südamerika und wie sie sich eingemischt haben, aber trotzdem, Amerikaner, vielleicht ist es falsch, aber haben sich gesehen über die Jahre, über diese Zeit als the good guys, ne? Als ein Beispiel von Menschenrecht, als Beispiel für Demokratie. Und also ich weiß, dass es gibt viele, viele Probleme damit, viele Beispiele von das Gegenteil, aber irgendwie mit diesem Fall, es ist alles auf seinen Kopf gestellt, habe ich das Gefühl.
Du meinst sogar, der Anspruch ist jetzt auch gar nicht mehr da. Im Sinne von, wir machen einfach das, was in unserem Interesse ist und das verkauft
schon. Was für ein Beispiel sind wir jetzt? Also was für ein, wir sind ein Beispiel von
ja, aber wie
nimm,
gesagt,
was du willst.
Panama war ja ein gutes Beispiel auch dafür, dass man das schon auch vorher gemacht hat. Also
ich weiß und ich meine nicht, dass wir haben eine super Ruf. Also wir haben schon in mehrere Orte in die Welt, also wenn man auch der koreanische Krieg oder der Vietnamkrieg, also man könnte durch zahlreiche Beispiele gehen, aber irgendwie
das fühlt sich anders an für dich,
besonders,
sagst du.
Wenn es geht.
Diese Art und Weise.
Wenn es geht um, wenn es tatsächlich so wäre, ne? Wenn es tatsächlich so wäre, dass, weil alle sagen, dass Maduro ist kein Good Guy, ne? Ist kein.
Ja, klar. Dem braucht man jetzt in dem Sinne keine Träne nachweinen.
Er ist jemand, der hat wahrscheinlich tatsächlich der Wahl geklaut. Also, wenn wir reden über Wahlbetrug. Aber, also, Trump.
Und auch sehr autoritär regiert und die Opposition unterdrückt. Und
es ist auch wahrscheinlich eine, ne, man redet in Englisch von einem Resource Curse, einer Natural Resource Curse. Das ist eine, wie würde man das sagen auf Deutsch?
Der Rohstofffluch.
Der Rohstofffluch. Also für Länder, die viel Rohstoff haben, dass Regierung wird reich, dass eine kleine Gruppe von Freunden und Familie von der Präsident werden reich und dass die der Population, der Bevölkerung sieht, keine Vorteile davon. Die kriegen nichts davon, nur eine kleine Gruppe würden. Und das war auch der Fall in Venezuela, kann man auch sagen. Insofern.
Also, ja, und jetzt will Trump, dass Venezuela wieder great again wird für alle.
Also, aber wenn Trump redet von der venezuelanischen Bevölkerung und wir wollen Demokratie wieder reinbringen. Also, oder wir haben das Wohlstand von der venezuelanischen Bevölkerung im Auge, wenn wir das tun. Also muss man sagen, hey, also das ist nicht der Hauptgrund hier. Also wir haben gesehen, nicht nur durch der NSS, der Sicherheitsstrategie, aber durch Trump in die letzte Jahr, dass er Präsident ist, dass er hat eine Außenpolitik von transactional Deals. Also er ist ja selbst erklärt König der Deal und alles, was mit Außenpolitik zu tun hat, ist, what's in it for me? Also was kriege ich, was kriegen wir davon? Also als er gehandelt hat mit Zelensky, okay, wir sollen ein bisschen von der Rohstoff in Ukraine kriegen, wenn wir euch helfen. Oder also jetzt ist es nicht mehr ein Deal, es ist jetzt einfach so, wir nehmen das. Also es war von uns geklaut und wir nehmen das zurück. Insofern, das ist auch ein Beispiel von einer komplett anderen Außenpolitik, als was wir gesehen haben die letzten 80 Jahre.
Also es bleiben zumindest eine Menge Fragen, wie das wirklich umgesetzt werden soll. Also wir haben gesagt, Drogenkampf ist ein vorgeschobener Grund. Öl ist sicherlich ein großes Interesse für diese Aktion. Und die einfach die Botschaft, das Signal, dass das auch setzen soll, nach dem Motto, wir setzen die Leute, die uns passen, und unsere Nachbarn suchen wir uns selber aus, so ungefähr. Ein Signal an die Region natürlich, die westliche Hemisphäre, wie Donald Trump das auch nennt, und auch an den Rest der Welt. Und gleichzeitig ist halt die Frage, welche Lehren die Europäerinnen und Europäer eben daraus ziehen. Auf jeden Fall gibt es auch große Fragezeichen, wenn du sagst, dass Trump ein Präsident ist, der wirklich auch viel von dem, was er ankündigt, auch tatsächlich umsetzt. Und man ist dann nur verblüfft und quasi steht mit offenem Mund davor und sagt, das ist wirklich passiert. Das hat er wirklich gemacht, das glaube ich nicht. Insofern sind da die nervösen Fragezeichen eben gerade auch, was Grönland betrifft und in Dänemark, zu Recht, glaube ich, derzeit sehr groß, aber es ist diese ja, neue Epoche, in der wir uns jetzt befinden. Und das ist nirgends, wie du sagst, so sichtbar wie am Beispiel dieser Entmachtung von Präsident Maduro.
Aber mal sehen, ob es wirklich so weitergeht. Wir müssen erstmal warten und sehen, was die nächsten Schritte sind, wie es aussehen würde, wie wir wissen. Die Unterstützer von Trump wollen kein langes Engagement im Ausland. Also wenn das so sein wird, dass eine Militärtruppe, dass das Boots on the ground sein muss und dass es kostet auch die Steuerzahler viel Steuergeld, dass also Milliarden fließen, also Trump hat gesagt von den Ölkonzernen, aber wenn es kommt von der Regierung, dann würden vielleicht die Stimmung kippen für sowas. Also jetzt Trump verkauft das als, also ja, das ist America first, weil wir wollen gute Nachbarn, wir wollen Stabilität in unserer Nachbarschaft, das ist voll in unserem Interesse. Aber also Affordability, Bezahlbarkeit bleibt, ist und bleibt der größte Sorge für die Amerikaner. Und wenn das dann viel Geld kostet und wenn die nicht sehen, wie die Öl zurückfließt oder wie Amerikaner nicht profitieren davon oder wie die Ölpreise nicht runterkommen, dann wird die Stimmung, glaube ich, kippen. Und dann würden wir sehen, ob er weitermachen kann mit dieser, ja, diese militärische Macht, das er gezeigt hat in das vergangene Wochenende.
Wobei es halt immer auch Wunschdenken ist, habe ich oft das Gefühl bei Trump. Nur weil er das jetzt erfolgreich umgesetzt hat, aber dann hofft er, dass dann Venezuela spurt. Oder weil er jetzt mal mit diesem Midnight Hammer, dieser Operation, die iranischen Atomanlagen angegriffen hat und da das einmal großen Staub gab und damit für ihn das Atomprogramm vernichtet ist. Da gibt es eine Menge Fragezeichen. Die Realität ist immer dann eine andere.
Ja, das haben wir auch gesehen im Nahosten mit Gaza. Ne? Also wir haben schon die Bilder und KI-Film von der Gaza Riviera. Also, aber er mag die Pomp and Circumstance, steht vor der Kamera, kriegt die ganze Lob von jeder, der da ist und Gratulation. Aber die Details, was kommt danach, also ist nicht sein Stärke, ist nicht sein Interesse. Und das hat man auch, wie gesagt, in der Pressekonferenz gesehen. Also er war ganz stolz auf die Militär, auf was passiert ist. Wir haben ihm. Aber wir würden das run, we're gonna run Venezuela. Was bedeutet das? Er hat selber keine Ahnung. Das hat man auch gesehen. Insofern.
Er hofft einfach, dass diese Drohkulisse ausreicht, dass dann alle spuren.
Er will, also auch, aber ich finde mit diesem Bild, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein Foto, das spiegelt diese Foto von Obama, als er in seiner Situation Room mit Hillary Clinton, die damalige Außenministerin, und Biden, sein damaliger Vizepräsident, saßen alle zusammen um einen Tisch und haben geguckt oder beobachtet, als der Special Forces haben Bin Laden festgenommen oder getötet. Und es ist Trump wirklich wichtig, wie es aussieht. Und er wollte diesen Moment. Und es war nicht so dramatisch vielleicht, aber hat er das. Also
ja, das Foto, wie er in seinem Privatsitz in Mar-a-Lago eben diese ganze Aktion mitverfolgt mit Pete Hegseth, seinem Kriegsminister, wie er heißt, und Marco Rubio. Und ja, das Bild wird wahrscheinlich auch Teil dieser zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Aber noch mehr, glaube ich, werden die Bilder von Maduro in Trainingsanzug und Badelatschen, wie er da in New York durch das Gefängnis geführt wird, in Erinnerung bleiben. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt sich weiterentwickelt, ob das jetzt erstmal dabei bleibt, ob es dann eben weitere ähnliche Aktionen vielleicht gibt oder wie weit die venezolanische Regierung, die jetzt übernommen hat, wovon aber eigentlich der größte Teil eben noch die alte ist, wie weit die jetzt tatsächlich kooperieren werden mit dem Willen der USA, so wie sich das der Präsident in Washington vorstellt. Ja, auf jeden Fall ein Jahresauftakt, mit dem wir so nicht gerechnet haben, auch wenn man, wie du eingangs sagtest, dieser ganze Build-up, der war nicht umsonst. Also das hätte man auch tatsächlich auch ahnen können. Und wir haben ja auch tatsächlich auch in einer Folge schon mal drauf geguckt, was das Thema da zwischen Trump und Venezuela ist. Aber letztlich war es dann doch eine, ja, wie du sagtest, ein gewisser Schock, dass das jetzt so passiert ist und welche Bedeutung es hat, welche Auswirkungen eben auch, das können wir bislang erst erahnen und das wird uns sicherlich weiter beschäftigen. Für diese Auftaktfolge im neuen Jahr war es das aber erstmal. Wir haben versucht, das mal ein bisschen einzuordnen und unsere Sicht der Dinge auf diese Militäraktion darzulegen. Wir wollten ursprünglich, denn diese Woche ist ja auch der 5. Jahrestag des Sturms auf das Kapitol, 6. Januar 2021, wir erinnern uns leidlich, das ein bisschen betrachten mit unserer Studioleiterin des AD-Studios in Washington, Gudrun Engel, die nämlich ein Weltspiegel extra, eine Dokumentation zum Jahrestag gemacht hat, das Sturm auf das Kapitol. Der Film läuft am 6. Januar im 1. in der ARD-Mediathek, ist er natürlich auch zu sehen und wir haben das jetzt verschoben auf kommende Woche, da werden wir mit Gudrun das nochmal ein bisschen beleuchten, was übrig geblieben ist, auch wie die Sicht auf diesen Tag, der ja als einer der schwärzesten in der Geschichte der amerikanischen Demokratie gesehen wurde, wie das heute gesehen wird. Da werden wir ein bisschen drauf gucken, wollten aber diese heutige Folge im Angesicht der aktuellen Entwicklungen nach dem Militärschlag gegen Nicolas Maduro und in Venezuela das beleuchten. Freuen uns auf die kommende Folge und für die heutige sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Noch einmal ein frohes, ein gesundes neues Jahr und hoffen wir, dass es ein bisschen ruhiger verläuft. Aber so wie es angefangen hat, scheinen wir da nicht wirklich guter Hoffnung zu sein, was das betrifft.
Mal sehen. Hoffnung stirbt zuletzt, oder?
Genau.
Ja.
Bleiben Sie zuversichtlich.
Genau.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wer bis zur nächsten Folge noch einen weiteren Podcast hören will, für den haben wir folgenden Hörtipp. Und zwar heißt der Raus aus der Depression mit dem ehemaligen TV-Moderator, Entertainer Harald Schmidt, der Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, spricht mit Prominenten über ihre Erkrankung. Ein wichtiger Podcast, eine spannende Folge auch. Und zu Gast in der neuen Staffel ist die Schauspielerin Isabel Horn sowie die Autorin Katrin Wessling. Die erzählen, wie sie von ihrer Diagnose erfahren haben und was ihnen am Ende dann auch geholfen hat. Raus aus der Depression findet ihr in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.